ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Andreas Höll und ich freue mich sehr auf die kommende halbe Stunde, denn da geht es um ein spannendes Buch, das einen ganz neuen Blick auf den wichtigsten Maler der deutschen Romantik werfen will. Es heißt Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Geschrieben hat es der Kunsthistoriker und Erfolgsautor Florin Illies, und zwar aus Anlass des 250. Geburtstags von Caspar David Friedrich in diesem Jahr. Noch ein paar Stichworte vorneweg zum Autor. Florin Illies hat seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder für Aufsehen gesorgt mit seinen Büchern, angefangen von Generation Golf. Da hat der 1970 geborene Autor ein kritisches Bild seiner eigenen Generation entworfen. Später folgt dann zum Beispiel sein feuilletonistisches Sachbuch mit dem Titel 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Und zuletzt, da hat er sich mit einem weiteren Wendepunkt in der deutschen Geschichte beschäftigt, und zwar in seinem Epochenbuch Liebe in Zeiten des Hasses. Und das nimmt die 1930er Jahre in den Blick. Daneben hat Florin Illies immer wieder auch als Journalist gearbeitet, als Kurator, Kunsthändler, kurz auch als Verleger. Er hat das Kunstmagazin Monopol gegründet. Kurzum, er gilt hierzulande als Tausendsasser, der immer wieder mit neuen Facetten überrascht. Herr Illies, herzlich willkommen bei MDR Kultur.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen über Friedrich zu sprechen.
Für Ihr neues Buch haben Sie intensiv recherchiert und geforscht zu Werk und Leben von Caspar David Friedrich. Deshalb zunächst einmal die Frage, was für ein Mensch ist Ihnen denn da bei Ihren Recherchen begegnet?
Ja, das ist ein Mensch, der sehr vieles ist. Eines ist er nicht, der berühmteste Maler der Romantik ist kein romantischer Typ. Also man sieht das in dem Verhältnis zu seiner Frau. Das ist eher am Anfang von Distanz geprägt. Erstmal heiratet er überhaupt erst mit 44 Jahren und dann, als er einmal gefragt wird von seinen Freunden, denen er überraschend mitteilt, dass er heiratet, wie denn die Frau heißt, da sagt er, er wisse jetzt gerade den Vornamen nicht. Er wisse nur noch, das sei die junge Frau, die im Bleistiftladen vorne an der Kasse sitzt. Also dieser romantische, gefühlsschwere, träumerische, liebeshungrige Mensch, sozusagen, wie man das vielleicht von der Romantik verbinden würde, ist er nicht. Er ist tatsächlich oft ein schwermütiger Mensch. Das sieht man auch in seinen Bildern, in seinen Naturlandschaften. Aber er ist auch ein sehr humorvoller Mensch. Und das ist was ich in den Briefen entdeckt habe, die er an seine Familie vor allem geschrieben hat. Da ist er sehr schalkhaft, sehr selbstironisch. Das ist wahnsinnig sympathisch, wie man ihn da so kennenlernt. Also ja, schon der verschlossene Typ von der Küste, also dieses pommersche Spröde, das hat er, ist ein kauziger Mensch, scheu bei den Menschen, aber auch einen ganz wunderbaren, warmherzigen Humor, offenbar ein wunderbarer Familienvater, also wirklich eine sehr vielschichtige Person. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage dafür, dass man so vielschichtige Bilder malen kann.
Eine vielschichtige Person, Sie zeichnen ihn auch als Kauz mit rötlichem Backenbart. Sie beschreiben ihn als menschenscheuen Frömmler, der verhängt seine Fenster, der wagt sich nur in der Dämmerung vor der Tür, aber natürlich ein komplexer, ein rätselhafter Künstler. Was macht denn den Maler Caspar David Friedrich für Sie so einzigartig?
Also wenn man Friedrich sich anschaut und all die anderen Hunderten, Tausenden von Malern, die im europäischen und im deutschen 19. Jahrhundert gemalt haben, dann fällt eine Sache als allererstes ins Auge. Wie frisch, wie berührend seine Bilder im Jahr 2024 sind. Das ist eigentlich das ganz große Geheimnis, weil natürlich hat das 19. Jahrhundert gerade in Deutschland so viele bedeutende Maler hervorgebracht. Und wenn Sie sich anschauen, was damals entstanden ist in dieser Zeit, dann gibt es viele Namen, die es in die Kunstgeschichte geschafft haben. Aber in unsere Herzen, in unsere Gemüter, in unsere Seelenabgründe, in unserer Gegenwart schafft es merkwürdigerweise nur dieser Kauz aus Greifswald an der Ostsee mit seinen 200, 250 Jahre alten Bildern. Und das ist letztlich das Faszinierende, warum ich auch das ganze Buch geschrieben habe, dass ich ergründen wollte, wie gelingt es ihm, in seinen Bildern Erfahrungen vorwegzunehmen, die er natürlich überhaupt noch nicht gemacht haben kann. Aber anders lässt sich nicht erklären, dass wir heute in einer komplett durchdigitalisierten Welt mit völlig anderen Erfahrungen, völlig anderen geopolitischen, privaten, emotionalen, psychologischen Situationen uns dennoch in unseren Sehnsüchten, in unseren Träumen verstanden fühlen von einem Maler aus Greifswald, der in Dresden gelebt hat und vor 250 Jahren geboren wurde. Und dieses faszinierende, verwirrende sozusagen Umstand, der so über die Zeiten hinweg springt, das ist, glaube ich, das Geheimnis seiner Kunst. Und das unterscheidet ihn wirklich von all den anderen Malern des deutschen 19. Jahrhunderts.
Das Geheimnis von Caspar David Friedrich haben Sie umkreist in Ihrem Buch. Und Ihrem Buch haben Sie auch eine ganz eigene Struktur gegeben. Sie haben es aufgeteilt in vier große Kapitel. Die sind benannt nach den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Los geht's mit dem Feuer. Warum ist denn das Element Feuer so bedeutend im Leben von Caspar David Friedrich?
Ja, erstmal denkt man natürlich bei Friedrich Wasser, Erde, Luft, völlig klar, ist überall zu sehen, beim Mönch am Meer, beim Kreidefelsen auf Rügen, immer wieder der Mensch zwischen den Elementen. Aber das Feuer, wo kommt das vor? Und das war auch für mich erst die Frage, wo finde ich denn das Feuer eigentlich bei Friedrich? Und das Verrückte ist, am Ende ist es das längste Kapitel geworden des Buches, dieses erste Feuerkapitel. Denn man sieht einerseits, es war für ihn ein eigenes Lebensthema. Er ist Sohn eines Kerzenziehers und Seifensieders. Das heißt, da haben immer die zwei großen Töpfe im Keller gebrannt. Sein Leben, bis er 20 war, hat er dort verbracht und er hat also immer diesen Brandgeruch in der Nase gehabt und in den Kleidern. Und fatalerweise setzt sich das fort, denn 1901 nach seinem Tod kippt einer dieser großen Kelche um und das ganze Haus fängt Feuer und 10 seiner wichtigsten Bilder im Geburtshaus verbrennen. Und dann 1911 brennt der Teil des Taschenbergpalais in Dresden nieder, wo die Bilder der Prinzessin Mathilde hängen, die bedeutenden Friedrichs der Wettiner. Dann 1931 brennt der Münchner Glaspalast mit 10 bedeutenden Bildern von Friedrich. Und dann 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs in den Flakbunkern in Berlin gehen noch einmal sehr viele bedeutende Bilder in den Flammen auf. Also es ist ja mein Buch auch eine Wirkungsgeschichte Friedrichs. Und zu dieser Wirkungsgeschichte gehört traurigerweise auch, wie viele seiner Bilder ein Raub der Flammen geworden sind. Und das erzähle ich auch. Und es hat was sehr Unheimliches, in welcher Weise dieses Feuer immer wieder nach den Bildern Friedrichs greift.
Das Inferno des Feuers, Caspar David Friedrich hatte zeitlebens Angst vor dem Feuer. Sie beschreiben das sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch. Er hat ein Bild gemalt über Neubrandenburg, wo die Stadt in Flammen aufgeht, obwohl es dort zu seinen Lebzeiten nie gebrannt hat, wie Sie sehr eindrücklich ausführen in Ihrem Buch. Das ist also das Feuer. Das nächste große Leitmotiv ist das Element des Wassers. Direkt am Wasser, da hat dann Caspar David Friedrich in Dresden gelebt mit einer wunderbaren Adresse, die lautete an der Elbe 33. Das klingt ja fast schon wie aus einer Fernsehsoap. Beim Arbeiten konnte Caspar David Friedrich also direkt auf den Fluss schauen. Dort entstanden dann auch seine bekannten Bilder, zum Beispiel von traumverlorenen Hafenszenen. Aber es entstand dort auch sein ikonisches Gemälde Mönch am Meer. Da ist eine Figur, Mutterseelen allein, den tosenden Elementen ausgesetzt und auf dem Scheitelpunkt des Ufers, da steht dann ein Mann in einer braunen Mönchskutte und schaut auf das Wasser hinaus. Warum ist denn dieses Bild Mönch am Meer so bedeutsam für die Kunstgeschichte?
Man kann erstmal gar nicht glauben, dass Caspar David Friedrich überhaupt erst 2 Jahre zuvor mit der Ölmalerei angefangen hat. Also das Bild ist von 1810. Er fängt überhaupt erst 1-2 Jahre vorher in seinen 30ern an, mit Öl zu malen. Er ist jemand, der wirklich ein Spätzünder ist, der sehr langsam erst mit 20 anfängt zu studieren, dann erst in einer Aquarell-Sepia-Technik arbeitet, dann überhaupt erst zur Ölmalerei kommt. Und dann so früh bereits wirklich eines seiner allergrößten Meisterwerke schafft, eines der größten Werke des 19. Jahrhunderts und in irgendeiner Weise auch des 20. und 21. Jahrhunderts. Dieser Mönch am Meer drückt etwas aus, was komplett konträr zu den Gefühlen seiner Zeit steht. Also diese Romantik, die da beginnt am Anfang des 19. Jahrhunderts, spricht sehr viel über die Tiefe des Gefühls, aber immer in seinen beiden Spielarten der Freude und auch in dem Zweifel, im Abgrund, aber auch in der Erhabenheit. Und hier plötzlich sieht man einen Mensch am Rande der Zivilisation auf einem Sandhügel und ganz offensichtlich verloren. Bedrängt von den Elementen vom Meer, vom Wind, von den schweren Regenwolken, die auf ihnen lasten. Und ganz klar sieht man hier, dieser Mönch ist verlassen von den Menschen und er glaubt, er weiß es nicht, vielleicht auch von Gott. Und in dieser Verlorenheit, in der sich Friedrich selbst fühlte, das ist natürlich ein Selbstbildnis Friedrichs in seiner Stellung in der Welt, fanden sich die Menschen überhaupt nicht wieder. Die wussten überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollten. Ein Landschaftsbild ohne die Farbe Grün, nur Grau, Schwarz, unten der schmale Sandstreifen. Es hat die Menschen verstört, sie hat es abgestoßen. Goethe fand es viel zu schwermütig. Das war vollkommen konträr zu den Landschaftsbildern, Malereien seiner Zeit. Aber Friedrich hat damit eine Ikone eigentlich geschaffen, weil er hat das erste Bild des modernen Menschen eigentlich geschaffen. In seinem Hadern, in seinem Zweifeln, in seinem Unwissen über die eigene Rolle auf der Erde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bis heute immer wieder Menschen davor stehen, sich identifizieren können mit dieser Figur, die sich Fragen stellt.
Sie haben das Bild bezeichnet als Urknall der Romantik. Es ist eine Ikone der modernen Entfremdung, so kann man es vielleicht auch nennen. Das Interessante ist, der Mönch am Meer zeigt dem Betrachter seinen Rücken und ist ja gewissermaßen so eine Art Markenzeichen geworden von Caspar David Friedrich. In vielen seinen Bildern malt er Rückenansichten von Menschen, die blicken eben auf das Meer, zum Mond oder hinein in das weite grüne Land. Wie kam denn der Caspar David Friedrich zu diesen Rückenfiguren?
Ja, ich versuche in dem Buch den etwas humorvollen Zugang, dass ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass er so schlecht Figuren von vorne malen konnte. Also er wurde bespottet von seinen Mitstudenten an den Akademien, dass er immer nur lange Figuren malt, aber wirklich nicht gute. Und er hat sich auch ein bisschen dafür geschämt, dass er das irgendwie nicht hinkriegte. Ich glaube, das ist ein psychologischer Grund, also weil er einfach auch immer errötete, wenn er Menschen gegenüber trat. Und dann musste er plötzlich im Aktsaal dann die nackten Frauen zeichnen. Das mag vielleicht da oben mit den Damen in Dänemark noch ganz gut gegangen sein, aber als er dann den fröhlichen sächsischen Fräuleins im Aktsaal gegenüber stand, das hat ihn offenbar sehr überfordert und er wurde rot und konnte da irgendwie nicht so richtig mithalten. Und die anderen Maler spotteten über diesen verklemmt, würde man heute sagen, verklemmten Pommern, der da nicht in der Lage war, Menschen nackt zu malen, aber angezogen konnte er es eben offenbar auch nicht so richtig. Was hochinteressant ist, parallel entstehen praktisch sozusagen fantastische Selbstporträts von ihm mit dem Bleistift oder dem Feder. Also sich selbst konnte er erbarmungslos ins Auge blicken und über den Spiegeleffekt Porträts von sich selbst erschaffen. Aber von anderen Menschen ist ihm das nie gelungen, deswegen sind auch keinerlei bedeutende Porträts von seiner Hand bekannt. Die einzigen Bilder, die wir kennen, die er geschaffen hat, die einen hohen künstlerischen Wert haben, sind Bilder seiner Familie, also wenn er ein vertrautes Verhältnis zu den Porträtierenden hatte. So hat er dann offenbar auch aus dieser mangelnden Kenntnis oder mangelnden Können des Figurenzeichnens eine Tugend gemacht und hat eben angefangen, Figuren zu drehen. Und diese Rückenfiguren sind eigentlich eine seiner größten Erfindungen, weil er damit Stellvertreterfiguren gebaut hat. Die Figuren stehen in der Natur, am berühmtesten sicherlich die beiden Männer in Betrachtung des Mondes, wie sie da stehen und ein Verhältnis aufbauen zum Mond, letztlich auch zum Überirdischen, zum Göttlichen, wie sie verankert sind auf der Erde und doch eine Beziehung aufbauen zum Himmlischen. Das ist sozusagen das Gegenbild zum Mönch am Meer, der diese Beziehung nicht mehr aufbauen kann, der den Blick gesenkt hat. Diese zwei Männer, die den Mond betrachten, können wieder aufblicken und können durch den Mond hindurch in die Weite schauen. Und dieses ist, glaube ich, eines der vielen Schlüssel zu seinem magischen Kunstverständnis, dass er uns immer wieder auf diese Ursituation der Mensch in der Natur zurückwirft, die wir heute eben noch genau so haben können. Und dadurch behält seine Kunst diese Aktualität.
Caspar David Friedrich entfaltet seine ganz, ganz eigene Magie auch von Landschaften. Er liebt ja seine Heimat, seine Wahlheimat. Er wandert in der sächsischen Schweiz, er skizziert in der freien Natur. Ist Caspar David Friedrich also auch ein Heimatmaler, der gewissermaßen ein getreues Abbild wiedergibt von seiner sächsischen Landschaft.
Das ist ein wunderbar rätselhaftes Feld. Er ist tatsächlich 42 Jahre in Dresden zu Hause und das darf man deshalb, glaube ich, auch wirklich als seine zweite Heimat bezeichnen. Und als er ankommt in Dresden, ist er vor allem erstmal verzückt von dem Plauenschen Grund, von den Bächen, diesen schmalen Schluchten, diese moosbewachsenen Steine, all diese Natur rund um die Elbe und das Elbsandsteingebirge. Das hat ihn in den Bann geschlagen und bleibt eigentlich so, bis solange er körperlich dazu in der Lage ist, bis in die 1820er Jahre, geht er permanent raus und zeichnet. Er zeichnet dort haargenau jede Tannennadel, jeden Tannenzapfen, jeden Riss auf einem Stein. Und diese Skizzenbücher sind von einer ungeheuren Akribie und Zärtlichkeit, eine ganz merkwürdige, einzigartige Mischung, die er da hinbekommt. Also so eine Hinwendung, andachtvolle Abbildung der sächsischen Natur. Dann passiert aber was Verrücktes. In dem Moment, wo er diese detailgenauen, hyperrealistischen fast Studien in Bleistift gemacht hat und sie nutzt für seine Gemälde, baut er sich eine neue Welt zusammen. Er schafft eine neue Schöpfung. Das treibt alle Fremdenverkehrsverbände in Sachsen in den Wahnsinn, weil man nirgendwo eine Tafel aufstellen kann. Hier hat Caspar David Friedrich den Wanderer über dem Nebelmeer gemalt. Hier hat er diese Landschaft gemalt. Hier ist das entstanden. Nein, es geht nicht. Er hat immer in seinem Atelier mit verdunkelten Fensterscheiben etwas Neues geschaffen, fast wie eine Collage aus den verschiedensten Natureindrücken. Und das ist etwas sehr Irritierendes, Faszinierendes, wie er aus dieser Akribie in der genauen Naturaufnahme dann in einem zweiten Schritt letztlich eine neue Schöpfung vollzieht, so als würde er sagen, na, das ist schon ganz gut da, wie das da im Elbsandsteingebirge ist, aber es geht noch ein bisschen besser. Also er verdichtet es, er verschiebt es, er findet einen neuen Weg und das Aufregende ist, er findet immer einen schlüssigen Weg, weil diese Natur, die er dann baut, hat immer eine unglaubliche Plausibilität. Also man hat das Gefühl, so ist sie. Und das ist sehr faszinierend, dass sie so nicht ist. Und interessant ist, dass er ja eben 4 Jahrzehnte in Dresden gelebt hat. Dass er aber mit dem Dresdner Stadtraum, mit dieser Schönheit, dieser vedutenhaften Schönheit, die Canaletto und andere eben zu diesen prachtvollen Veduten der Stadt animiert haben, nichts anfangen kann. Das scheint ihn zu überfordern. Wir haben keine Zeichnung aus dem Stadtraum von Dresden, von den Kirchen, von den Gebäuden. Und wenn er einmal Dresden erscheinen lässt aus der Ferne, dann setzt er immer einen ganz ordinären Acker davor oder er stellt bei einem Bild, das im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist, sogar richtig einen Gartenzaun, einen Bretterzaun davor oder Bäume davor. Die Turmspitzen der verschiedenen Kirchen Dresdens blitzen manchmal hervor, aber diese Vedute, die Schönheit Dresdens, die will er ganz offensichtlich nicht in seiner Malerei zeigen, psychologisch hochinteressant.
Er will die Schönheit Dresdens nicht zeigen in seiner Malerei. Er stammt ja von der Küste, hat die Insel Rügen geliebt, den Norden generell. Wie ist es ihm denn jetzt letztlich diesen nördlich gegangen im tiefsten Sachsen?
Wir wissen, dass er seine Heimat unglaublich vermisst hat. Diese Briefe an seine Geschwister, die sich glücklicherweise erhalten haben, sind Briefe voller Heimweh, würde ich sagen. Also er erkundigt sich wirklich nach jedem noch entferntesten Verwandten und will wissen, wie es dem geht und dem geht. Die Brüder aus Greifswald versorgen ihn auch in Dresden, weil sie Sorge haben, dass er da offenbar verhungert, permanent mit Heringen, kommen immer Fässer mit Heringen an. Ich versorge ihn auch mit einem Pelzmantel, den er immer anhat in seinem Atelier. Also es gibt durch diese familiäre Beziehung eine zusätzliche, sehr enge Beziehung nach oben an die Küste. Das war damals wirklich weit, deswegen konnte er nicht so oft zurück, wie er wollte. Also das war man musste mehrere Wochen laufen, um da oben wieder in der Küste oder in Rügen zu sein. Er geht für die Hochzeitsreise 1818 ganz selbstverständlich mit seiner Braut aus Dresden dort hoch. Aber er weiß irgendwann, er schafft es nicht mehr. Und seine letzte Reise nach Rügen ist 1826. Und da realisiert er offenbar, dass das das letzte Mal in seinem Leben gewesen ist, dass er dort oben war, weil er dann auch älter wird, dann einen Schlaganfall macht. Es ist ganz unmöglich, dass er nochmal hinreist. Und ich glaube, dass aus dieser Entfernung zu der Küste auch eine Qualität seiner Meeresbilder erwächst, denn es sind Heimwehbilder. Er lädt diese Sehnsucht, die er hat nach seiner alten Heimat, so auf, dass sie in den Bildern drinsteckt und bis heute zu uns spricht. Ja, er war ein Mann von der Küste, aber er konnte diese Liebe dort in seiner Jugend immer wieder verwirklichen, aber später wurde es immer mehr eine Erinnerung, eine wehmütige Erinnerung, eine große, starke Erinnerung, und die malte er in Dresden. Das dürfen wir nicht vergessen, jedes dieser Ostseebilder ist in Dresden gemalt. Keines von ihnen ist an der Küste entstanden, schon der Mönch am Meer, und bis zu seinen letzten Bildern, die dann auch nochmal den Ostseestrand zeigen. Also er hat zwar an der Elbe 33 gelebt, am Wasser, aber das Wasser, das ihn ein Leben lang beschäftigt hat, war das der Ostsee.
Zu seinen Lebzeiten hat es Caspar David Friedrich sehr schwer gehabt mit seiner Kunst, vor allem ab Mitte der 1820er Jahre. Da war sein Stern im Sinken. Er war eigentlich total verkannt. Er ist dann gestorben 1840, ziemlich vereinsamt. Warum sind denn noch heute alle so verrückt nach diesem Künstler?
Ja, das ist ein wunderbares Phänomen. Und ich würde sogar Ihre Frage noch steigern. Ich glaube, noch nie waren die Menschen so verrückt nach Friedrich wie heute. Es fing 1974 an, den Ausstellungen zu seinem 200. Geburtstag. Da realisierte plötzlich irgendwie das ganze Land durch die großen Ausstellungen in Dresden und in Hamburg, was für einen Schatz man da hatte, was das für ein besonderer Künstler gewesen ist. Und jetzt nochmal wieder 50 Jahre später merkt man, anders als bei so vielen anderen Künstlern des 19. Jahrhunderts, die jetzt eigentlich doch eher Maler für ein eingeweihtes Publikum sind, etwa sein Freund Dahl, Leibl, Menzel, Spitzweg gar, die heute eher für eine biedermeierliche Kunst vielleicht des 19. Jahrhunderts stehen, steigt Friedrichs Popularität immer weiter. Und jetzt scheint sie mir wirklich am ersten großen Zenit zu sein. Offenbar gelingt Friedrich den Menschen eine Bildsprache für ihre eigenen Träume und Sehnsüchte zu liefern, die gerade deshalb so aktuell ist, weil sie eine historische Dimension hat. Das Aufregende, was ihn zudem ausmacht, ist, dass er keine Antworten gibt in seiner Kunst. Das hat ihm Goethe vorgeworfen. Er wollte klare Antworten. Goethe wollte, dass die Kunst belehrt, belebt, dass sie einem sagt, wie man sich zu verhalten habe. Und genau das macht Friedrich nicht. Er stellt Fragen. Die Kunst ist offen. Und diese Offenheit macht ihre Zugänglichkeit natürlich auf. Er macht ganz viele Fenster und Türen auf, und durch die kann man hineingehen zu verschiedenen Zeiten, zu anderen Zugängen. Also für mich ist Caspar David Friedrich gerade der interessanteste zeitgenössische Künstler.
Soweit der Kunsthistoriker und Autor Florin Illies. Er hat das hinreißende Buch geschrieben mit dem Titel Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, und das ist erschienen im S. Fischer Verlag. Hildias, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die weiteren Projekte.
Ich danke Ihnen sehr. Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen zu sprechen über das Caspar David Friedrich Buch, denn das ist ein wunderbarer Anlass für mich, einmal mich zu bedanken bei den sehr, sehr vielen Lesern aus Sachsen, die mir Briefe geschrieben haben nach meinem Buch, weil dort so eine unglaublich schöne, echte, warme Liebe zu Friedrich existiert und ich das wieder aus so vielen Briefen erfahren habe. Und viele von ihnen haben mich auch darauf hingewiesen, dass ich in der ersten Auflage naiverweise glaubte, als der Kanarienvogelzüchter Friedrich beschrieben wird und er davon berichtet, wie er Kanarienvögel aus der Hecke großzieht, und ich naiverweise glaubte, bei der Hecke handele sich um eine botanische Beschreibung eines Strauches, wurde ich von vielen von Ihnen darauf hingewiesen, dass die Hecke eine Brut ist und dass das schöne Wort aushecken daher kommt. Und deswegen verdanke ich Ihren Hörerinnen und Hörern eine höhere Bildung über Caspar David Friedrich, und die ist jetzt in der neuen dritten Auflage auch postwendend umgeschrieben und berücksichtigt worden.
Was für eine wunderbare Geschichte, Herr Ilies. Mein Name ist Andreas Höll und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine anregende Zeit mit MDR Kultur.
MDR Kultur. Das Radio.